Im Internet kennt man sie als Fit Green Mind. Sie hat auf Instagram und YouTube zusammen mehrere Millionen FollowerInnen. Ja, richtig gehört. Mehrere Millionen. Maja Leinenbach hat ihr zweites pflanzenbasiertes Kochbuch veröffentlicht, Plantiful Cooking, und ich spreche mit ihr darüber. Viel Spaß beim Hören! Hallo Maja, willkommen im Kochbuch-Podcast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, denn dein Kochbuch, dein neues, erscheint ja pünktlich zum Veganuary. Und ich liebe den Veganuary. Dein neues Kochbuch heißt Plantiful Cooking. Und jetzt bist du bei einem großen Verlag gelandet. Wie kam es dazu?
Also das erste Kochbuch war nicht komplett so im Eigenverlag. Also ich war damals noch bei einer Agentur. Und mit der zusammen habe ich das gemacht und die hat dann quasi einen Verlag, die Verlagaufgabe übernommen. Aber es war dann natürlich kein großer Verlag wie jetzt. Und ich hatte, das erste Kochbuch ist ja jetzt schon über 3 Jahre draußen. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit die Intention, unbedingt mal nochmal ein zweites zu machen, weil es ist halt nochmal ein ganz anderes Medium als irgendwie über Social Media. Und auch von meiner Community kam dann eine große Nachfrage. Und dann hatte ich natürlich auch aufgrund meiner Reichweite einige Anfragen von verschiedenen Verlagen, habe mich aber auch bei anderen Foodbloggern umgehört, mit wem die zusammenarbeiten, ob sie zufrieden sind, um da auch eine gute Entscheidung zu treffen. Und bei einem größeren Verlag ist natürlich auch cool, so die PR-Seite und sowas. Die haben ja ganz andere Ressourcen, als wenn man es komplett im Eigenverlag macht oder auch das irgendwie flächendeckend in Buchhandlungen zu bringen. Und deswegen habe ich dann den Schritt gemacht.
Genau, das Buch erscheint jetzt oder ist erschienen bei DK. Und so ist auch unsere Verbindung entstanden. Ich wurde nämlich freundlicherweise vermittelt und auch darauf hingewiesen, dass dein Buch erscheint. Und so kamst du hier in diesen Kochbuch-Podcast. Ich freue mich sehr für die Connection. Und du wirst lachen, apropos Follower und Reichweite. Ich habe es aber schon eine Weile her mal unter meinen Followern, die deutlich weniger sind als deine, gefragt, wen soll ich denn mal einladen in meinen Kochbuch-Podcast? Und da war die alleroberste Antwort: Bitte Maja von Fit Green Mind. Also selbst bei kleinsten Communities schlägt es total durch. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Nachfrage für dein Kochbuch bestimmt auch ganz groß war oder auch der Wunsch nach einem zweiten Kochbuch.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie läuft es dann ab? Gibt es einen Unterschied, wenn man das selber macht oder wenn man das mit DK macht, dass man einen tollen Fotografen oder eine Fotografin an die Hand bekommt oder mehr Support auch bei der Grafik zum Beispiel?
Also beim ersten Kochbuch war es so, da habe ich noch alle Food-Fotos komplett selbst übernommen und selbst gemacht. Und da hat man natürlich auch dann noch mehr Freiheiten, was so Rezepte und sowas angeht. Bei einem Verlag wird da ja schon drüber geschaut und auch gemeinsam geschaut, was macht Sinn von den Kapiteln her, von den Rezepten in den Kapiteln her, von der Aufteilung, wie viele Rezepte wo. Aber trotzdem hatte ich da noch extrem viel Freiheit. Also da wurde mir jetzt auch nichts irgendwie aufgezwungen oder ich durfte irgendwas nicht machen, sondern eigentlich ging es dann eher so um die logische Verteilung von Rezepten und sowas. Und bei Food-Fotos bin ich auch sehr froh, dass ein Teil von einem guten Food-Fotografen übernommen wurde. Die sehen auch richtig, richtig gut aus, die Bilder. Also ich bin da richtig happy mit. Und mir war es aber auch wichtig, so ein bisschen meinen eigenen Touch noch in die Bilder reinzubekommen, gerade bei den Dinnerpartys beim letzten Kapitel, um da auch so eine Stimmung zu transportieren. Und das habe ich dann mit Jenny und Christina übernommen. Da haben wir Shootings organisiert und dann das selbst gemacht.
Jenny und Christina sind aus deinem Team, richtig? Also wenn genau. Man so eine große Reichweite hat und das auch als Beruf betreibt, dann macht man das ja nicht mehr alleine, sondern dann hat man ja meistens auch unterstützende Menschen an seiner Seite.
Genau, also es sind meine Geschäftspartnerinnen. Wir haben gemeinsam Anfang letzten Jahres die GmbH gegründet und also 2024, ja.
Großartig. Aber das nimmt dann wahrscheinlich dann auch viel Druck ab, oder? Wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt hier nicht mal eine Einzelkämpferin, sondern ich habe noch eine Sparringspartnerin, um dies zu besprechen und ich habe jemanden, der vielleicht das übernimmt.
Auf jeden Fall, allein der Austausch ist total wichtig, aber auch, dass Aufgaben übernommen werden, die jetzt nicht so meine Expertise sind, dafür dann aber total die Expertise von Jenny oder von Christina. Das ist dann einfach, dann kann sich jeder auf seine Stärken konzentrieren und das macht es dann richtig produktiv.
Großartig. Und wahrscheinlich ist mit der Arbeit im Verlag genauso. Ich meine, da sitzen ja auch ExpertInnen für Kochbücher. Du hast es schon gesagt, die geben dann hier mal einen Tipp. Oh, lass uns hier lieber mal ein Rezept noch rüberschieben ins andere Kapitel. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da die Arbeit wahrscheinlich deutlich leichter war als beim ersten Buch, oder?
Ja, also beim ersten Buch war ich auch noch zusätzlich dazu in der Schule und hatte allgemein dann ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen auf einmal und habe dann ja auch noch die Fotos komplett selbst gemacht. Das war dann halt noch stressiger. Also ein Kochbuch ist immer total viel Arbeit, aber beim ersten Kochbuch war es dann ja viel mehr dann auch noch so auf meiner Seite, wo mir jetzt dieses Mal halt, wie du gesagt hast, auch Sachen abgenommen wurden oder mir da auch einfach so ein bisschen Rat gegeben wurde, wie man Sachen machen kann.
Wie bist du auf den Titel von dem Kochbuch gekommen? Weil ich finde, es gibt ja, oder berichtige mich, also von außen betrachtet habe ich das Gefühl, es gibt drei Arten von Menschen, die sich pflanzlich ernähren. Einmal die, die sagen, aus ethischen Gründen möchte ich anders essen. Es gibt die, die sagen, ich möchte fürs Klima anders essen. Ich sehe, dass es da einen großen Hebel gibt. Und die dritten, das ist in meinem Alter inzwischen so, die sagen, es hat so große gesundheitliche Vorteile, dass ich jetzt lieber pflanzlich essen möchte. Hast du das Gefühl, dass wenn man den Plant-Aspekt, also das Pflanzliche da mehr in den Vordergrund stellt, dass man auch noch mal andere Leute erreichen kann?
Ja, also mir ging es darum, nicht so vegan krass in den Vordergrund zu stellen, weil das ist immer noch so ein Wort, zumindest habe ich das Gefühl, dass viele Leute abschreckt, weil sie so denken, so, oh nee, vegan, damit habe ich gar nichts am Hut. Und bei meinen Rezepten geht es ja eher darum, die sind zwar alle pflanzlich und vegan, aber ich möchte ja jeden dazu einladen, mehr Pflanzen auf den Teller zu machen und pflanzlicher zu kochen sozusagen. Und deswegen war es mir wichtig, da auch so einen Titel zu nehmen, der nicht einschränkend ist, sondern eher so einladend. Und ich liebe Wortspiele. Ich mache ständig irgendwelche Wortspiele. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind. Wir hatten halt auch super viel gebrainstormt, auch mit den anderen und mit dem Verlag. Und das ist ja so ein ewiger Prozess, einen guten Titel zu finden. Und irgendwann dachte ich so, Planty, es geht ja auch um eine Vielfalt in dem Kochbuch. Und Planty kann ja aber auch irgendwie pflanzlich heißen, dann so plantyful. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und ja, ich bin jetzt super happy mit dem Titel, weil ich finde, der kommuniziert das so ein bisschen, dass es so um die pflanzliche Vielfalt einfach am Kochen geht.
Bei mir kam auch die Assoziation Beautiful, aber das liegt am Buch. Das kann man vielleicht vorher, wenn man den Titel noch sucht, noch nicht so. Aber es ist auch Beautiful, das muss man an dieser Stelle auch
Dankeschön.
sagen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass du es Einsteigern wirklich leicht machst, auch durch die Kapitel, die das Buch hat. Also es gibt das Meal Prep Kapitel, es gibt das Single Serve Kapitel, also für Mahlzeiten für eine Person, dann gibt es Dinner for One, Meals to Impress und Dinner Party. Und das fand ich total gelungen, schon beim ersten Durchblättern, weil ich dachte, ja, genau, manchmal, da hat man einfach selber irgendwie so ein Jeeper, heute würde man Craving sagen, und möchte irgendwie sich selber was Feines kochen. Und manchmal kommen aber auch Leute vorbei. Und manchmal braucht man eben auch was Pflanzliches, womit man trotzdem beeindrucken kann, eben vielleicht gerade Leute, die normalerweise anders essen. Das fand ich total gelungen. Und meine Frage ist, ist es immer noch sehr wichtig, sich auch das Essen vorzubereiten, Meal Prep? Also ich weiß, dass als ich das erste Mal einen Monat oder ein halbes Jahr, wie lange waren das, vegan war, das ist schon eine ganze Weile her, da war es noch sehr schwierig, vor allem wenn man unterwegs war, vegan zu essen. Aber es hat sich inzwischen ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl.
Ja, also es kommt drauf an, wo man unterwegs ist. Also ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Saarland ursprünglich und da ist es noch nicht so verbreitet. Da gibt es dann halt auf die Hand den Fleischkäse oder die Roastwurst. Aber gerade in größeren Städten wird es zunehmend einfacher. Wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt gerade letztes Jahr super viel unterwegs und da ist es doch immer wieder eine Challenge, was Veganes zu finden, was jetzt nicht nur einfach eine trockene Brezel ist. Ich meine, ist auch lecker, aber manchmal hat man ja auch mehr Hunger. Und deswegen ist es immer schon immer noch ein Thema, sich da Sachen vorzubereiten oder auch, geht ja auch ein bisschen so um die Alltagstauglichkeit. So, wenn man einen vollen Tag hat, dann ist es auch super, einfach mal was vorzubereitet haben. Man muss nicht noch raus, um sich irgendwo was zu suchen.
Ja, da gibt es nämlich auch ein paar Rezepte im Kochbuch. Da kann man schon mal was vorbereiten und kann dann aber diese Base für was für unterschiedliche Dinge benutzen auch. Dann hat man das schon mal im Kühlschrank und kann das eine oder andere damit zubereiten, mal schnell. Das finde ich auch großartig. Machst du das auch selber oder produzierst du so viel Content, dass du eigentlich die ganze Zeit geiles Essen rumstehen hast und sagst, ach was, Meal Prep brauche ich gar nicht?
Mal so, mal so. Also gerade während der Schulzeit habe ich schon recht viel gemeal prepped. Einfach, weil man Übermittag Schule hat. Tatsächlich mittlerweile ist es so, gerade in den Zeiten, wo ich dann wirklich zu Hause bin und Content produziere, habe ich dann eigentlich genug immer rumstehen zum Kochen, was gekocht ist. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir sind auch wirklich viel unterwegs und dann ist Meal Prep immer noch sehr wichtig. Und da greife ich dann auch gerne auf die Rezepte aus dem Kochbuch zurück, beziehungsweise die Rezepte aus dem Kochbuch sind eher so aus meinem Alltag entstanden, als ich geschaut habe, was mache ich eigentlich so, weil ich bin jemand, ich mag es nicht so jeden Tag dann das Gleiche zu essen. Und deswegen dachte ich, in dem Meal Prep Kapitel, wie du eben schon gesagt hast, sind ja auch so Sachen, wo man ein bisschen Mix and Match machen kann und dann nicht jeden Tag das Gleiche hat, aber vom Aufwand her nicht viel mehr machen muss.
Du hast ja alle Rezepte in dem Buch selbst entwickelt, beziehungsweise du schreibst, manchmal gibt es natürlich Inspiration oder auch Rezepte, auf die du dich berufst, aber du versuchst dann immer so deinen eigenen Twist oder deinen eigenen Ansatz und deinen eigenen Maya-Stil auch reinzubringen. Und dann schreibst du was ganz Interessantes und darüber bin ich noch nie in einem Kochbuch gestolpert. Deshalb hat mich das sehr interessiert. Du schreibst über kulturelle Aneignung und Authentizität. Das finde ich super spannend, weil das hat bis jetzt wirklich, ich habe es in noch keinem Kochbuch so explizit gelesen. Ist es was, was dich beschäftigt?
Auf jeden Fall, weil es ist ja auf Social Media heutzutage natürlich ein großes Thema und auch zu Recht. Ich meine, gerade kulturelle Aneignung ist ja auch noch ein bisschen Überbleibsel von Kolonialismus, struktureller Rassismus. Das ist ja, geht ja alles so ein bisschen mit überein. Und was ich auf keinen Fall machen möchte, ist, dass ich mich irgendwie an Rezepten aus anderen Ländern bereichere, ohne da irgendwie ausreichend Credit zu geben oder zu erwähnen, woher das ist. Und Essen trägt ja auch so viel Kultur immer und so viel ja, Geschichte auch eines Landes. Deswegen ist es mir da auch total wichtig, wenn ich dann mich wirklich stark inspirieren lasse von einem Rezept aus einem anderen Land, das dann auch zu nennen, auch wenn ich es anders mache, weil da ist auch so dieses Ding Authentizität versus kulturelle Aneignung. Hier in Deutschland findet man halt oft nicht alle Zutaten, um das wirklich richtig authentisch nachzukochen, dass es authentisch schmeckt, aber das ist auch gar nicht so mein Anspruch. Sondern ich möchte viel lieber dann ja, mich von diesen Geschmäckern und von der Zubereitungsart inspirieren lassen. Und deswegen sind die Rezepte dann oft inspiriert von anderen Landesküchen oder von Gerichten aus anderen Landesküchen, was ich dann auch immer sehr gerne dazu schreibe, weil das eben ein Teil der Kultur des Landes ist und mir das auch sehr wichtig ist zu erwähnen. Aber die Zutaten und das Endprodukt ist dann trotzdem ein bisschen anders und ein bisschen mehr Maya wahrscheinlich.
Du schreibst ja auch im Buch, dass du sehr darauf Wert legst, dass die Sachen eben hier zu bekommen sind, dass sie regional, dass man regional kochen kann, und trotzdem eben ausländisches Essen praktisch sich auch zu Hause auf den Tisch holen kann. Ich finde es einen total interessanten Ansatz, weil es gibt ja kein Copyright auf Kochrezepte. Theoretisch könnte man jedes Kochrezept, ich könnte jetzt ein Jamie Oliver Buch zerfleddern und könnte sagen, da hat er genug Bücher rausgebracht, da war jetzt ein schönes Remix-Buch und sagt, das ist alles meins. Das sind die Original-Christina-Rezepte. Da kann niemand was sagen. Also ich muss halt vielleicht den Text ein bisschen anpassen, damit er nicht Copy-Paste ist, weil der wiederum ist ja eine Textarbeit, aber die Zutaten und wie sie kombiniert werden und wie es zubereitet wird, da ist ja kein Copyright drauf. Da kann ja jeder mitmachen, was er möchte. Und darum finde ich das ganz interessant, wirklich da auch mit Demut ein bisschen ranzugehen und sich das aus dieser Warte mal anzuschauen. So, ich bin keine Inderin und ich kann sagen, dass es lecker ist, aber ich weiß gar nicht, welche Bedeutung genau dieses Gericht vielleicht auch im Jahreszyklus zu diesem bestimmten Fest religiös betrachtet hat. Da kann ja tausend Sachen mitschwingen, die man aus der Ferne gar nicht erfassen kann.
Ja, und ich möchte mir auch nicht irgendwie oder mich auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken und sagen, guck mal, was ich hier Tolles entworfen habe, wobei dieses Gericht eigentlich so in der Art schon irgendwo existiert und schon seit Jahren irgendwie von den Leuten zubereitet wird.
Ich fand aber total schön bei dem bei der Curry Party hast du auch geschrieben, das ist nicht authentisch, bitte verzeiht mir, was ich ganz süß finde, weil wenn du dann es wieder für dich entwickelst, ist es natürlich anders, aber trotzdem ist es ja noch ein Curry. Also Curry ist ja auch eine Art von Zubereitungsart mit einer bestimmten Art von Gewürzen. Aber ich finde es ganz toll, dass das wirklich an verschiedenen Orten im Buch auch nochmal aufploppt, das Thema. Das finde ich sehr gelungen. Und sehr
Dankeschön.
innovativ. Also ich finde es wirklich innovativ und vielleicht brauchen wir dafür genau mal ein paar jüngere KochbuchautorInnen, die auch anders an Themen rangehen, auf diese Art und Weise.
Danke.
Aber wenn du Rezepte adaptierst, das beschreibst du ja auch im Buch, dann ist da ganz viel Trial and Error. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie du an die Rezeptentwicklung rangehst?
Also ich liebe es einfach, kreativ in der Küche zu sein und wild Dinge auszuprobieren und zu kombinieren und auch gerade so mit regionalen und saisonalen Gemüsesorten und Produkten rumzuspielen. Jetzt so als kleines Beispiel, meine Mutter baut selbst ganz, ganz viel Gemüse im Garten an und jetzt hatten wir dieses Jahr richtig viel Riesen-Kohlrabi und nur so gekocht ist ganz lecker, aber wird ja irgendwann langweilig und deswegen dachte ich mir, ich kann ja auch einfach mal den Kohlrabi mit so einem Sparschäler ganz dünne Streifen schälen und dann wie ein Döner würzen und anbraten und auf einmal hat es halt wirklich nach so einem Dönerfleisch geschmeckt. Also natürlich nicht komplett wie Fleisch, aber es war eine ganz neue Geschmackserfahrung und da habe ich mich jetzt zum Beispiel inspirieren lassen von Gewürzen, die normalerweise an Dönerfleisch rankommen, in diese Marinade und so ein bisschen auch an der Zubereitungsart und die Soßen und sowas. Habe es dann aber umgemünzt auf ein ganz anderes Produkt, und zwar den Kohlrabi. Und das ist jetzt so ein Beispiel, was beim ersten Mal tatsächlich ziemlich gut geklappt hat. Aber es gibt natürlich auch Sachen, gerade wenn es so um Backsachen geht, was jetzt nicht so meine größte Kompetenz ist, wo man sehr genau sein muss. Da brauche ich oftmals mehrere Anläufe. Aber tatsächlich durch die jahrelange Kocherfahrung ist mittlerweile so, dass wenn ich eine Idee habe und die dann zum ersten Mal so ausprobiere, ist es meistens schon eigentlich ein Erfolg, dass ich es dann nur noch einmal mache, um sicher zu gehen, welche Mengen jetzt genau gebraucht werden.
Ich fand ganz lustig, dass du geschrieben hast, manchmal filme ich es auch mit, damit ich noch weiß, was ich gemacht habe.
Ja.
Das ist sehr schlau. Das ist wirklich sehr schlau. Weil wenn man keinen Stift zur Hand hat und gerade mittendrin ist, dann kann man sich ja auch hinterher immer schwer erinnern, wahrscheinlich, was man jetzt da noch dazu geschmissen hat. Im
Genau.
Eifer des Gefechts sozusagen. Deine Mama, die hat aber auch an diesem Kochbuch mitgearbeitet. Die hat nicht nur Kohlrabis gezüchtet im Garten, sondern die hat mitgekocht.
Genau, also die war mir auf jeden Fall eine große Hilfe. Zum einen, als ich die Rezepte entworfen habe, habe ich dann ein paar ihr durchgeschickt und gesagt, kannst du die nochmal zu Hause kochen und schauen, ob es so schmeckt oder ob du noch was ändern würdest, weil irgendwann ist man ja auch so in seinem eigenen Film drin, dass man dann auch mal eine Meinung von außen braucht. Und ich weiß, meine Mama kann auch gut kochen und weiß auch, wie ich koche. Und da hat sie auf jeden Fall geholfen. Und dann, als wir die Dinnerpartys geshootet haben, haben wir jeweils zwei an einem Tag geshootet und die Dinnerpartys bestehen ja aus fünf, sechs verschiedenen Items und ganz alleine hätte ich nicht 12 Gerichte an einem Tag hinbekommen zu kochen, vor allem halt auch in der Menge dann. Und da kam dann meine Mutter vorbei und hat mir immer geholfen, das vorzubereiten, dass das dann auch alles fertig für die Shootings ist. Und ohne meine Mama hätte ich das da nicht geschafft, muss ich sagen.
Großartig. Großer Shoutout an Miriam, die
Genau.
hier zur Seite steht. Mamas sind die Besten. Mamas sind die Besten. Das finde ich großartig. Aber ich finde auch toll, dass du die Rezepte nochmal durchtesten hast lassen, weil ich finde, das macht Rezepte und gute Kochbücher auch aus, dass man sie nicht nur so entwickelt, sondern dass man im Zweifel bei ein, zwei Sachen auch nochmal jemanden das ausprobieren lässt, ob der oder die Person dann auch versteht, was man mit den verschiedenen Schritten meint und ob das dann auch in einem anderen Backofen klappt zum Beispiel. Aber
Genau.
nochmal aufs Backen zurückzukommen. Backen ist auch schwer. Also veganes Backen, pflanzliches Backen, da muss man ja vor allem die Eier ersetzen. Und die sind, wenn man halt Backwerk macht, meistens irgendwie der Kleber, das Treibmittel, der Kleber, der alles zusammenhält. Es ist schon schwer.
Ja, Eier haben ja verschiedene Funktionen in einem Produkt quasi, wie du schon gesagt hast, zum Kleben, zum fluffig machen. Und in der veganen Küche gibt es dann nicht das eine Produkt, was auch alle Boxen abtickt, sondern dann kann man Apfelmus zum Kleben holen, Aquafaba, um es irgendwie fluffig zu machen, wenn man das aufschlägt. Aber das ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn man versucht, einen Gulasch zu veganisieren.
Aber ich fand cool, dass in deinem Buch hat man das Gefühl, dass es trotzdem mühelos ist. Da stehen irgendwie nur fünf, sechs Sachen, wo du sagst, das sind hier Tricks, die solltest du dir merken, Aquafaba, Banane, dass man da so ein, zwei Sachen irgendwie an der Hand hat, die helfen. Aber das ist jetzt heutzutage kein Hexenwerk. Wenn du mit Leuten sprichst, hast du das Gefühl, wenn du Aquafaba sagst, dann sind alle noch so, bitte was? Oder hast du das Gefühl, so langsam kommen die Dinge auch bei den Leuten an und die Menschen verstehen, das ist die Brühe aus der Kichererbsendose. Die kann man aufschlagen wie Eischnee.
Ich bin natürlich in meiner Bubble und da gerade so Foodblogger oder auch vegane Foodblogger, da ist das natürlich ein Begriff. Wenn ich jetzt zu meiner Oma sage, kannst du bitte das Aquafaba aufheben, ich will damit noch was machen. Ich glaube, die wäre dann erstmal ein bisschen verwirrt. Oder auch hier bei mir im Umkreis, ich weiß nicht, ob alle meine Freunde damit was anfangen können. Generell glaube ich aber schon, dass vegane Ernährung, Veganismus und vegane Rezepte immer mehr Anklang finden und auch immer mehr Leute es einfach mal ausprobieren, öfter mal was Veganes zu kochen.
Ich glaube auch. Wobei, wir leben in schwierigen, komplizierten Zeiten. Ich hatte vor kurzem so einen Talk, den ich moderiert habe. Da ging es um politische Zuversicht von jungen Menschen. Da gibt es ja Studien, dass junge Menschen vor allem viel Sicherheit wollen und eher konservativ sind und nee, Angst vor der Veränderung haben und es lieber so hätten wie früher. Das können sie einschätzen. Da wissen sie, was passiert. Dabei leben wir eben in einer Zeit mit viel Veränderung. Und du hast deine Ernährung auch umgestellt, weil du auch den Klimaaspekt deutlich gesehen hast, oder?
Genau, das war mittlerweile vor 6 Jahren tatsächlich. Ist krass,
Wow.
wie schnell die Zeit vergeht. Also da war ich noch relativ jung und musste für die Schule eine Schularbeit machen. Und ich muss dazu sagen, ich war eigentlich dem Thema Veganismus sehr skeptisch gegenübergestellt. Also meine Schwester war Vegetarierin zu der Zeit und ich konnte das einfach nicht verstehen, wie sie jetzt auf die Schnitzel und die Frikadellen von der Oma verzichten konnte. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und dann wegen dieser Schularbeit habe ich mich mit diesem ganzen Thema Ernährung und wie das einen Einfluss auf die Umwelt hat beschäftigt und fand das richtig erschreckend zu sehen, zum Beispiel wie viel virtuelles Wasser in einem Kilo Rindfleisch steckt oder auch dieser ganze Rattenschwanz, Transportweg, dieses Vieh braucht ja auch Futter und dachte mir so krass, dass man so wenig darüber irgendwie lernt, auch in der Schule. Und das fand ich dann so erschreckend, dass ich dachte, ich probiere es einfach mal aus ohne die tierischen Produkte. Meine Schwester macht es ja eh schon ohne Fleisch. Dann kann ich ja auch auf Joghurt und Milch verzichten oder Alternativen dafür finden. Und das ist mir dann gar nicht so schwer gefallen. Also das Einzige, was ich als letztes quasi aufgegeben habe, war so Quark. Aber da gibt es mittlerweile ja auch coole Alternativen für. Und ja, seitdem bin ich dann dabei geblieben.
Großartig. Und in dem Buch steht auch, dass Käse gar nicht so dein Favorit war und dass du eigentlich erst veganen Käse so richtig geil findest.
Ja, genau. Also ich war nie ein großer Käsefan, auch gerade so Parmesan, was ja für viele so ein Laster ist. Ich fand den Geruch nie lecker. Ich fand es auch nie so cool auf der Pasta. Also das Einzige, wo ich wirklich Käse gern gegessen habe, auf der Pizza. Aber da gibt es mittlerweile auch ganz coole Alternativen. Also ich mag auch gerne, ich habe im Buch auch so eine Seite, wo man Alternativen selbst machen kann. Da den Feta finde ich richtig gut oder auch Cashew-Parmesan finde ich persönlich viel leckerer als richtigen Parmesan. Und auch mein Papa meint, der ist richtig gut. Und deswegen hatte ich da mal diese Käsehürde, die es ja für viele gibt nicht.
Was ich mag an deinem Buch ist, da geht es nicht so um Ersatzprodukte. Und ich möchte an dieser no Stelle nochmal klarstellen, ich glaube, so siehst du es auch, Tofu ist kein Ersatzprodukt, Tofu ist ein Lebensmittel. Das gibt es schon immer und nicht erst seitdem Menschen vegetarische Bärchenwurst essen wollen. Aber du hast gesagt, hier die leckeren Schnitzel und die Frikadellen von Oma. Das heißt, du hast eigentlich einen doppelten Schritt direkt gemacht, oder? Also über die Ersatzprodukte hinweg. Hinzu, ich möchte immer noch geil und lecker essen, aber eben dann auf meine Art und Weise.
Ja, also natürlich am Anfang, gerade so in der Umstellungszeit, habe ich schon öfter mal dann auf Ersatzprodukte zurückgegriffen, auch einfach, weil es dann einfacher hier zu Hause war und meine Mutter dann nicht zwei verschiedene Sachen kochen musste. Aber dann habe ich auch angefangen, mehr selbst zu kochen und mehr selbst zu experimentieren. Und auch gesundheitlich habe ich gemerkt, ich habe ein paar Unverträglichkeiten und sowas, dass so hochverarbeitete Lebensmittel, die sind nicht so gut bekömmlich für mich persönlich. Und ich mag es dann auch viel lieber mit so Sachen wie Tofu oder Seitan kreativ zu werden, weil es da ja auch endlose Möglichkeiten gibt und man kann es wirklich nach seinem eigenen Geschmack machen. Und das finde ich so toll daran.
Hast du einen Tofu-Tipp? Ich habe immer das Gefühl, der Tofu, der im Supermarkt liegt, ist eigentlich nicht der gute Tofu. So wie wenn man in Italien im Urlaub ist, da denkt man immer, warte mal, warum kommen bei uns eigentlich die Tomaten an und die haben die geilen Tomaten? Die behalten die einfach alle. Hast du einen Tofu-Tipp? Weil ich mag Tofu, aber ich versuche meine Familie immer noch davon zu überzeugen und habe immer das Gefühl, vielleicht kaufe ich den falschen Tofu oder bereite ich ihn falsch zu.
Ja, also es kommt zum einen auf die Tofu-Marke an, wobei die ganzen Supermärkte mittlerweile wirklich richtig guten Tofu von der Eigenmarke haben. Und Räuchertofu zum Beispiel finde ich super lecker, auch einfach dünn geschnitten, entweder wie Döner angebraten oder auch als Wurstersatz auf dem Brot. Aber mein Top-Tipp für richtig guten Tofu, ganz einfach zubereitet, ist, wenn man Naturtofu nimmt, der relativ fest ist, also ja, also man sieht es eigentlich von außen in dieser Plastikfolie oft, ob der bröckelig ist oder viel Wasser da ist. Und am besten holt man einen, der recht fest aussieht. Und den tupfe ich dann einfach mit ein bisschen Küchenpapier oder so ab, weil ich bin ein bisschen zu faul, das irgendwie über Nacht auszupressen oder so. Und dann breche ich den in Stücke und vermische den mit ein bisschen Öl, ein bisschen Speisestärke. Das ist ganz, ganz wichtig. Salz, verschiedene Gewürze, die man mag. Also ich nehme gerne ein Currypulver. Und dann wird das vermischt und kommt bei so 190 Grad für 15 Minuten, 20 Minuten in den Ofen. Dann nehme ich den raus, vermische den kurz mit meiner Lieblings-Barbecue-Soße oder Teriyaki-Soße, was auch immer man mag, und mache den nochmal für 5 Minuten in den Ofen. Und dann hat er halt diesen Geschmack von der Soße außen, ist aber auch irgendwie so leicht knusprig, so glasiert. Und sogar mein Bruder findet den richtig, richtig gut, wenn es so zubereitet ist und ist eigentlich voll easy. Also damit kann man wirklich, ich würde sagen, jeden überzeugen.
Das klingt großartig. Also ich habe mal so einen glasierten Tofu gemacht. Da kam irgendwie Agavendicksaft noch drauf und auch Öl. Und dann wurde da auch so knusprig mit Sesam. Aber das klingt noch leckerer und es klingt auch ein bisschen einfacher. Das mag ich an deinen Rezepten. Auch wenn man dir im Internet zuschaut, es sieht immer alles so einfach und so mühelos aus. Und das macht am meisten Spaß, wenn man das Gefühl hat, ach, das kann ich auch. Das kriege ich hin. Die macht er hier, die schneidet er und dann macht die das in die Pfanne und dann, Gott, das kriege ich doch auch hin. Und was ich wirklich gelungen finde, ist, dass man das Gefühl auch im Buch hat. Also es schaffen nicht alle, auch die im Internet viel kochen, diese Leichtigkeit, die sie im Internet haben, in ihren Videos, auch in Bücher zu transportieren. Aber ich finde, in deinem Buch ist es sehr gut gelungen, weil die Rezepte sehr erreichbar einfach erscheinen.
Das freut mich.
Hast du das Gefühl, es gibt sowas wie das einfachste Rezept im ganzen Kochbuch, neben vielleicht diesem Tofu oder vielleicht auch das schwierigste Rezept? Was wäre die Top-Challenge, das schwierigste Rezept in deinem Kochbuch, Plantiful Cooking?
Das ist eine gute Frage,
Oh,
weil
danke.
generell, wie du schon gesagt hast, achte ich schon darauf, dass die Rezepte einfach für jeden umsetzbar sind, egal ob man jetzt ein Kochanfänger ist oder schon ein Experte in der Küche. Also das Einfachste, die einfachsten Rezepte gibt es, glaube ich, im Speedy Single Serve. Das ist das Kapitel für so 15, 20 Minuten Gerichte für eine Person, zum Beispiel mein Cheats Partei. Da kann man fast nichts falsch machen eigentlich. Wenn man die Soße richtig anmischt und die Nudeln richtig kocht, dann ist eigentlich eine Gelinggarantie. Anspruchsvoller wird es dann so bei To Impress, wobei die Sachen immer noch recht simpel sind. Ich habe jetzt letztens mal wieder aus dem Kapitel To Impress, also womit man auch andere Leute ein bisschen beeindrucken kann, die Frühlingszwiebelpfannkuchen mit dem Heusin-Tofu und Gurkensalat gemacht. Und ich würde nicht sagen, dass es eine Challenge ist, das zu machen, aber dadurch, dass man die Frühlingszwiebelpfannkuchen auch selbst macht, ist es ein bisschen anspruchsvoller als jetzt zum Beispiel einfach nur ein schnelles Partei. Das ist wahrscheinlich so eins der ein bisschen extravaganteren Rezepte von der Zubereitung her.
Ja, vor allem, ich finde, es ist immer sehr beeindruckend, wenn man das so verkaufen kann. Ich habe das from scratch gemacht. Also am Anfang war wirklich nur Mehl und das ist,
Ja.
was du hier essen kannst. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das macht immer was her. Du schreibst im Buch, dass du auch viel recherchierst. Du hast auch schon viele Reisen gemacht und da auch Kochkurse. Wenn du da zum Beispiel in Thailand einen Kochkurs machst, ist der dann vegan? Ist es ein Problem, dass du dann den praktisch auf vegan eigentlich machen möchtest? Findest du da Angebote?
Also in Thailand war das tatsächlich gar kein Problem. Ich meine, gerade die thailändische Küche ist auch recht vegan freundlich eigentlich. Wenn man auf so Sachen wie Fischsoße oder halt ein Fleisch oder Meeresfrüchte achtet. Und ich habe damals bei, ja, einfach bei Google, glaube ich, eingegeben, Kochkurs Thailand. Also ich war da mit meiner Cousine gerade in Chiang Rai, also im Norden. Und dann haben wir uns ein paar Bewertungen angeschaut und da habe ich halt auch drauf geguckt, dass Leute, die vegan sind, schon mal dort waren. Und viele haben geschrieben, ja, gar kein Problem, wir haben das einfach abgeklärt, man kann das im Vorfeld schreiben. Und das war dann auch wirklich kein Problem. Also jetzt gerade bei dem Kochkurs ist man dann auch noch mit der Frau, die das organisiert hat, selbst auf den Markt gegangen und konnte dann sagen, ah ja, der Tofu, den würde ich gerne benutzen oder so. Und dann hatten wir auch so unsere eigenen Töpfe und die Currypaste wurde dann auch extra ohne Shrimps gemacht. Die wird oft mit
Cool.
getrockneten Shrimps gemacht. Und da war das wirklich gar kein Problem. Wo Veganismus ein bisschen größeres Problem ist, habe ich jetzt letztes Jahr gemerkt in Frankreich. Da ja, war das Angebot nicht so erquickend.
Ja, schwierig. Aber die französische Küche ist ja auch wirklich sehr fleischlastig in zu weiten Teilen.
Ja.
Die hauen ja immer irgendwo noch was rein, wo man es nicht erwartet. Du versuchst ja jetzt dein Kochen auch so ein bisschen aufs nächste Level zu heben, habe ich gesehen, weil ich folge dir natürlich auch. Und wir wohnen auch gar nicht so weit voneinander entfernt in Süddeutschland. Du machst jetzt auch Veranstaltungen und triffst deine Fans und Follower. Wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man so viele FollowerInnen hat im Internet und dann so praktisch aus dieser Sender-Empfänger-Situation ein bisschen rausgeht und die Leute richtig trifft? Wie ist das?
Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Also es ist ja das eine, diese Zahl auf Social Media irgendwie zu sehen, die gar nicht greifbar ist. Aber ein ganz anderes Gefühl ist es dann wirklich, die Leute, die dahinter stecken, mal kennenzulernen und mit denen zu quatschen und auch Geschichten zu hören, wie sie dazu gekommen sind, vegan zu sein oder öfter vegan zu kochen oder auch zu hören, was für Rezepte die gerne mögen und sich da einfach auszutauschen. Und das ist wirklich so ein bisschen, ja, unbeschreiblich eigentlich und macht mir extrem viel Spaß.
Ist da 2025 wieder was geplant? Was sind so deine nächsten Schritte? Worauf freust du dich schon?
Also jetzt gerade im Zuge des Kochbuch-Launches gibt es wieder Dinnerpartys, wo dann die Dinnerpartys aus dem Kochbuch
Yay!
gekocht werden und beziehungsweise ich werde die auch mit zubereiten und dann können die Leute kommen und das ist so ein kleines Get-Together im kleineren Rahmen, so 15, 20 Leute, dass man sich auch wirklich unterhalten kann und das Ganze bei gutem Essen. Und ansonsten ist jetzt noch nichts Konkreteres in Richtung Live Events oder Get-Togethers geplant, aber auf jeden Fall langfristig habe ich schon voll Lust drauf, das Ganze auch ins echte Leben zu holen und nicht nur auf Social Media stattfinden zu lassen.
Du hast ja auch Jamie Oliver getroffen. Ist das vielleicht so ein Vorbild? Könnte man sagen, ach ja, so eine Fernsehsendung wäre vielleicht ganz schön.
Also Jamie Oliver hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert, auch als ich ihn getroffen habe. Super, super netter Typ, der hat sich auch Zeit genommen, mit jedem, der dort war, zu reden und mega sympathisch. Und ich kann es mir in der Zukunft schon vorstellen. Man muss natürlich nur schauen, wie man das zeitlich sich auch einteilen kann, weil allein die Content-Erstellung natürlich immer schon viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich meine, ich bin noch jung, das Business ist auch noch jung. Vielleicht irgendwann mal.
Die Frage ist auch, ob eigentlich Fernsehen dann nicht schon wieder anachronistisch ist, wenn man schon im Internet ist und super viele Follower hat. Wobei, wenn man ein Kochbuch hat, ist man zumindest ein bisschen unabhängiger vom Algorithmus. Das haben die Leute ja zu Hause stehen und es ist egal, was die ein oder andere Plattform entscheidet, was jetzt belohnt wird an Content oder nicht.
Genau.
Gibt es denn noch Länderküchen, wo du sagst, das möchtest du dir erschließen? Es gibt zum Beispiel da ein Taco-Rezept, da steht dabei, du warst noch nie in Mexiko, aber die Tacos, die du in London gegessen hast, die waren so großartig, dass unbedingt ein Taco-Rezept ins Kochbuch musste.
Ja, also es ist natürlich immer was ganz Tolles, so dann die Landesküchen auch wirklich in echt mal zu erleben. Also jetzt gerade als ich in Thailand war, das war ja kulinarisch ganz anders, als wenn man hier in ein thailändisches Restaurant geht. Oder auch, ich war vorletztes Jahr in Sri Lanka, Gewürzbauern besuchen. Und das ist natürlich auch was ganz anderes, weil die Leute dann natürlich auch die regionalen Produkte haben, die dann viel frischer und ganz anders schmecken. Und deswegen Ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne für die Zukunft, aber meine Community ist ja auch sehr international. Deswegen hätte ich schon Lust drauf, auch mal ja, in andere Länder zu reisen, wie zum Beispiel Mexiko, um dort auch wirklich so authentisch das Ganze mal zu erleben, um auch mal vergleichen zu können, schmeckt meins eigentlich irgendwie annähernd so oder schmeckt es einfach nur gut, aber total anders?
Das wäre auch ganz lustig, wenn man mal schmecken könnte, was die Leute kochen, die das Kochbuch zu Hause haben, wie das bei denen dann
Ja.
schmeckt. Ich war ja beim Kochbuchpreis in Hamburg, und da gibt es ja immer das Essen aus den Kochbüchern, die da nominiert sind. Also es wird ein Menü serviert aus unterschiedlichsten Kochbüchern. So to share steht dann auf dem Tisch, dann kann man das ausprobieren, zwar auch vegetarisch. Und dann sitzen teilweise aber natürlich auch die AutorInnen an den Tischen und essen praktisch ihr eigenes Essen, was in ihrem Kochbuch steht. Das ist sehr interessant zu beobachten, wie die dann reagieren, wenn sie das Essen, was nach ihrem Rezept gekocht wurde. Das stelle ich mir total interessant vor. Das
Ja,
aber
jeder schmeckt.
natürlich, man kann ja leider nicht, Internet gibt es ja leider noch nicht, dass man da mal kurz einen Löffel rüberreichen kann. Aber das wäre lustig.
Jeder schmeckt ja auch noch mal so ein bisschen anders ab. Der eine macht ein bisschen mehr Salz dran, der andere vielleicht noch einen Schuss Säure oder so.
Geschmack ist zum Glück ja Geschmackssache. Gibt sowas wie ein Lieblingsrezept, was, wenn du nicht weißt, was du essen sollst, oder wenn du so ein krasses Craving hast? Craving ist ja auch so ein Thema in deinem Buch irgendwie. Alles, was du machst, hat ja mit deinem Appetit auch zu tun, worauf du Bock hast und was du irgendwie als lecker empfindest und wie du versuchst, einfach leckere Dinge zu kreieren, was ich ganz toll finde. Gibt es sowas, was dein absolutes Go-To-Essen ist? Wenn alle Stricke reißen, dann esse ich immer das.
Also ich habe zwei Sachen, die ich aus meinem Kochbuch in letzter Zeit rauf und runter gekocht habe. Das eine ist aus Speedy Single Serve und das andere, ich glaube auch, oder bei Dinner for One, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also das eine ist die Bolognese für eine Person, die geht wirklich super schnell und schmeckt immer gut. Also immer wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und habe nur noch ein paar Zutaten zu Hause, dann weiß ich, die wird gekocht. Und jetzt gerade auch im Winter, ich habe eine dekonstruierte Wantan-Suppe im Kochbuch, weil ich liebe eigentlich so Teigtaschen und sowas, gerade in so einer wärmenden Brühe. Aber Teigtaschen zu formen ist halt aufwendig. Deswegen ist im Kochbuch oder ist dieses Rezept so, dass ich Lasagnennudeln hole und die breche ich. Dann sind die so ein bisschen wie der Teig von Teigtaschen quasi. Und dann mache ich aus Tofu so kleine Bällchen, die von der Würzung her wie die Füllung von Teigtaschen sind. Und die werden dann separat angebraten und dann richtet man alles zusammen an und hat halt dieses Feeling von so einer Teigtaschensuppe, aber es ist viel einfacher und schneller zuzubereitet. Und das habe ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft gekocht.
Oh, großartig. Das klingt hervorragend. Ich liebe nämlich auch Teigtaschensuppen. Aber wie gesagt, man muss ja erstmal die Zeit haben, dann auch diese Teigtaschen zu machen. Und manchmal scheitert es auch bei mir daran, dass ich nicht zum nächsten Asiamarkt komme, weil ich wohne ja hier ein bisschen ländlicher. Und in der Großstadt kannst du ja halt mal schnell auf dem Heimweg irgendwie im Asia-Supermarkt
Ja,
die
genau.
tiefgekühlten Wontons mitnehmen. Aber das geht hier leider nicht. Da müsste ich selbst rollen und da bin ich dann, ich gestehe es, nicht faul, sondern zeitlich zu sehr eingespannt. Sehr schön. Zurück zum Buch. Wenn man ein Kochbuch mit dem großen Verlag veröffentlicht, worauf freut man sich dann am meisten? Kriegt man da eine große Kiste mit den Büchern? Hat man tolle Veranstaltungen? Ist es das Netzwerk? Der Verlag hat dich ja auch eben zu Jamie Oliver eingeladen. Das ist auch ein Autor, der bei DK veröffentlicht. Gibt es da verschiedene Sachen, die am coolsten sind?
Also worauf man sich so nach Erstellung und Durchsprechung von allem erstmal am meisten freut, ist natürlich das Buch in der Hand zu haben und zu sehen und zu fühlen, wie es eigentlich jetzt geworden ist. Aber natürlich das Netzwerk, was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Vorteil. Jetzt zum Beispiel, dass ich da zu Jamie Oliver konnte. Das ist anders wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Oder jetzt auch in der Launchphase, dass wir Blogger-Events veranstalten können, wo ich dann so Blogger, die ich selbst auch mag, einladen kann und was aus dem Kochbuch wird gekocht und man kann sich auch so über das Kochbuch unterhalten und von denen auch noch mal ein bisschen Feedback einholen. Was aber auch cool ist, dass ich Kochbücher auch signieren kann und dann ja eine bestimmte Anzahl an signierten Kochbüchern existiert und man hat da einfach viel, viel mehr Möglichkeiten und die Aufgaben werden auch ein bisschen mehr aufgeteilt, dass halt jeder, der in seinem Kompetenzbereich arbeiten kann und man hat dadurch viel, viel mehr Power und das fühlt man auch irgendwie.
Großartig, das klingt toll. Das klingt richtig schön und vor allem hat es dann schon noch mal einen größeren Impact, oder? Also dein Buch selbst in Anführungszeichen rausgebracht hast mit der Agentur, da ist man ja wirklich Einzelkämpferin und das trägt ja dann wirklich nur das Netzwerk. Und jetzt ist es ja eigentlich ein Buch, was auch über dieses Netzwerk raustritt und keine Ahnung, im Buchladen in der Königstraße steht. Und da
Genau.
einfach gekauft werden kann. Verrückt.
Ja.
Wie toll, liebe Maja. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Willst du für immer Kochvideos drehen oder machst du das jetzt einfach eine Weile und schaust mal, wohin es dich trägt?
Also, wie schon angesprochen, Anfang letzten Jahres habe ich ja eine GmbH gegründet mit Jenny und Christina. Und langfristig ist unser Ziel Fit Green Mind nicht nur auf Social Media stattfinden zu lassen, sondern auch im echten Leben. Und das erreicht man ja zum Beispiel wie durch dieses Kochbuch oder Live-Events, die wir jetzt auch langsam so ein bisschen angestoßen haben. Und diese Content Creation, die macht mir immer noch total viel Spaß und auch so das, wo ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und jetzt gerade dieses Jahr möchte ich aber auch ein bisschen mehr Fokus auf Langform-Videos legen. Also Shortform ist ja mittlerweile überall, aber ich finde es auch interessant, mal längere Videos auf YouTube oder sowas wirklich strukturiert anzugehen, weil man da ja nochmal eine ganz andere, viel mehr Zeit hat, über Sachen zu reden und Sachen zu erklären und ganz andere Einblicke den Leuten geben kann. Deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Fokuspunkt jetzt und auch eine richtig gute Website zu erstellen, weil bis jetzt habe ich keine richtige Rezept-Website und ich kenne das, wenn man auf Instagram oder so nach einem bestimmten Rezept sucht, ist das fast unmöglich. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo wir jetzt dieses Jahr fleißig dran arbeiten werden, so eine richtig, richtig coole Website zu erstellen. Und ja, vielleicht irgendwann mal auch in die Richtung eigene Produkte, Pop-up. Café, Pop-up-Restaurant, sowas hätte ich auch mal Lust drauf, weil das auch wieder dieses soziale, interaktive Element hat. Aber ja, erstmal alles Schritt für Schritt angehen. Ich meine, es ist ja noch Zeit. Und ja, dann schön immer den Fokus auf eine Sache legen, bevor man dann die nächste anfängt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so bringt und auch sehr gespannt, wie das Kochbuch jetzt generell angenommen wird.
Großartig. Das klingt alles total gut und man muss dazu sagen, du bist ja auch knalljung. Da kann ja noch alles passieren. Das ist ja das Schöne. Wobei Leute, die ja auch ein bisschen älter sind, seid nicht traurig. Auch bei euch kann noch viel passieren. Es gibt so viele tolle Geschichten von Menschen, die erst in der Mitte ihres Lebens irgendwas anderes angefangen haben, was dann super erfolgreich war. Martha Stewart zum Beispiel hat erst in der Mitte ihres Lebens angefangen, die Dinge zu tun, die sie dann in den Knast gebracht haben. Naja. Und erfolgreich gemacht haben. Sie hat eine Netflix-Serie. Also, wenn du ein Restaurant aufmachst, Maya, ich komme. Ich freue mich. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche dir total viel Erfolg mit deinem Kochbuch. Ich finde es richtig, richtig schön. Plentiful Cooking, im Januar erschienen im DK Verlag, pünktlich zum Veganuary mit Tipps und Tricks zur pflanzlichen Küche. Wir möchten sie nicht vegan nennen. Ich möchte sie nicht vegan nennen, ehrlich gesagt, sondern ich möchte sie pflanzliche Küche nennen, weil sie hat viele Vorteile. Und ich finde das Buch sehr gelungen. Ich finde es total zugänglich. Ich finde, es wirkt alles total mühelos und es wirkt alles total lecker. Nach deinen Cravings, Maya.
Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr zu hören und auch danke, dass ich hier im Podcast sein durfte. Das hat echt Spaß gemacht.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.